heute wesentlich angenehmer als die letzten Sonntage. Amen. Ja. Gell? Frenke, du siehst aus wie der Thomas Gottschalk. Du musst die Haare nur noch blond färben, ne? So. Ja, Jesus, wir möchten dich einladen, dass du dein Wort segnest. Du hast versprochen, dass dein Wort tut, wozu du es sendest, dass es schärfer schneidet als ein zweischneidiges Schwert durch unsere Seele, durch unseren Geist, durch unseren Leib. Vater, ich bete, dass du uns berührst durch dein Wort in unseren Herzen. Wir möchten kein Kopfwissen, Vater, wir möchten Herzensoffenbarungen empfangen, wir möchten verändert werden von dir. Ich bete, dass du uns berührst heute Abend, Vater, dass du uns dein Herz auftust, dass wir deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Freundlichkeit, deine Güte sehen. Vater, wir danken dir, dass du zu deinem Wort stehst. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Amen. Ich habe den Eindruck gehabt, heute Abend zu euch über das Thema zu sprechen, der Gott, der dich zur Ruhe bringt. Der Gott, der dich zur Ruhe bringt. Und ich möchte über den ganzen Abend auch nur dieses eine Bild stehen lassen, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Manchmal denken wir Joch, hey, Joch ist ein Joch, gell? Unter Joch meinen wir immer, das ist so was Schlimmes, unterjochen und ein Joch tragen. Aber wer von euch weiß denn überhaupt, was ein Joch ist? Wer weiß es nicht? Hebt mal die Hände richtig hoch. Mut, Mut, Mut. Ein Joch ist eine Art Geschirr, das man dem Rind, vorzugsweise dem Rind, umgehängt hat, wenn man es vor dem Pflug oder vor den Wagen gespannt hat. Und das Joch hat eigentlich geholfen, dass sich die Last des Wagens oder des Pfluges schön gleichmäßig auf den ganzen Brust- und Halsbereich des Tiers verteilte. Hätte man dem Vieh nur einen Strick um den Hals gebunden und da den Pflug dran gebunden, was wäre dann passiert? So, du hättest den Ochsen langsam erwürgt, ne? So, deswegen ist ein Joch nicht etwas Schlechtes oder etwas Bedrückendes, sondern ein Joch ist eigentlich ein Hilfsmittel, das uns helfen soll, Lasten leicht zu tragen. So, wenn Jesus hier von seinem Joch spricht, dann spricht er in erster Linie von einer Hilfe, die er uns geben möchte, die uns helfen soll, leicht zu tragen. Deswegen adressiert er die Mühseligen und die Beladenen. Und Jesus bietet dir durch ihn selber Hilfe an. Du sollst nicht mehr mühselig und beladen sein. Eines der größten und intensivsten Bedürfnisse in uns Menschen ist das Bedürfnis nach Annahme. Und auf viele ist dieses Bedürfnis wie eine Last. Wir alle haben tief in uns das Verlangen, bedeutend zu sein. Wir haben das Verlangen, etwas Besonderes zu sein. Wir haben das Verlangen, geliebt zu sein, von anderen Bestätigung auch zu kriegen, dass wir wichtig sind, dass wir important sind, dass wir eine Bedeutung haben. Und wenn du einen Moment mal still wirst und in dich hineinhörst, dann wirst du feststellen, dass dieses Bedürfnis oft nur sehr mangelhaft auch in deinem Leben erfüllt ist. Werd mal einfach still für einen Moment und hör mal in dich rein und frag dich, ist dein Bedürfnis, bedeutend zu sein, etwas Besonderes zu sein, etwas Besonderes geleistet zu haben, wichtig zu sein, ja sogar geliebt zu sein, ist das in deinem Leben erfüllt? Kannst du sagen, ich fühle das voll. Du musst jetzt keine Hand hochheben, ich werde auch keine Abfrage machen, aber es ist einfach mal wichtig, dass du dich, vielleicht ist es auch schmerzhaft, dich dem mal aussetzt. Ich denke, die meisten werden bejahen können, da ist immer noch Hunger in uns. Und manchen ein ganz großer Hunger. Manche verbringen ihr ganzes Leben damit, dass dieser Hunger gestillt wird. Und ich möchte euch etwas sagen. Zunächst mal sagt dir Gott, dieser Hunger ist gut, dieser Hunger ist nicht schlecht. Du musst dich dieses Hungers nicht schämen. Du musst dich nicht schämen, dass du ein Verlangen danach hast, anerkannt zu sein. Du musst dich nicht schämen dafür, dass du ein Gefühl haben möchtest, wichtig zu sein. Du musst dich nicht schämen dafür, dass du in dir auch ein Gefühl hast, etwas Besonderes zu vollbringen. Du musst dich nicht schämen dafür, dass in dir ein Verlangen ist, von jemand anderem geliebt, akzeptiert, wertgeschätzt und angenommen zu sein. Das sind Dinge, die Gott in uns hineingelegt hat. Und viele von uns haben das in ihrem Leben nie wirklich oder ausreichend erfahren. Weder von unseren Eltern, noch von unseren Ehepartnern, noch von unseren Freunden oder Vorgesetzten oder Kollegen, die diesen Hunger in uns stillen konnten. Und ich glaube, dass dieser Hunger in den Menschen brennt von dem Moment an, wo das Paradies verlassen musste, also die Gegenwart Gottes verlassen musste. Und ich bin zutiefst überzeugt, diesen Hunger kann auch nur Gott selber in dir stillen. Und so viele von uns versuchen, diesen Hunger woanders zu stillen. Als der Mensch die Gegenwart Gottes im Paradies verlassen musste, ging ihm diese beständige Affirmation, diese Bestätigung verloren. Ich persönlich glaube, dass Gott jeden Tag im Paradies, als er mit Adam und Eva zusammen war, ihnen auch immer wieder diese Bestätigung gab, wie wichtig sie sind, wie wertvoll sie sind, wie wertgeschätzt, wie hochgeachtet, wie schön. Und das war auch ein Grund, warum sie waren nackt und haben sich nicht geschämt, weil sie haben auch beständig vom Vater Bestätigung empfangen. Hey, alles ist in Ordnung. Aber in dem Moment, als sie sich von Gott trennten, als sie sich aus der Fürsorge Gottes mit freiem Willen entfernten, in dem Moment spürten sie eins, sie waren nackt und sie schämten sich dieser Nacktheit, sie spürten, irgendetwas fehlt. Sie haben versucht, mit diesen Feigenblättern das Ganze ein bisschen zu übertünchen, aber es hat nicht funktioniert. Und sie mussten die Gegenwart Gottes verlassen. Und von diesem Moment an, wenn du mal die Bibel aufmerksam liest, beginnt das Jagen des Menschen, sich selber Bestätigung zu verschaffen. Der erste Mord passiert, und das war eigentlich auch nur aus Wut, dass Bestätigung einem Mann nicht gegeben wurde, nämlich dem Kain. Dann wurde der Turm zu Babel gebaut, die Menschen sagten, lasst uns ein Bauwerk errichten, das bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen auf Erden machen und wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und auch hier war dieses Verlangen nach Bestätigung, der Hunger nach Anerkennung, nach Signifikanz, nach Wichtigkeit. Aber fortan war der Mensch buchstäblich verdammt, diesen Hunger woanders zu stillen. Er versuchte, ihn selber zu stillen. Und das ist das, was viele von uns heute noch versuchen. Wir versuchen, diesen immensen Hunger, der in uns ist, selber zu stillen. Wenn wir unsere gegenwärtige Kultur betrachten, dann ist sie ein einziger Schrei nach dieser Bestätigung. Ein einziger Schrei, akzeptiert zu sein, ein einziger Schrei, angenommen zu sein, ein einziger Schrei, bedeutsam zu sein und sich herauszuheben aus dem Grauen einerlei der Masse. Schau mal nur dich in unserem Kulturkreis um. Da haben wir Dinge wie Deutschland sucht den Superstar. Was ist es? Es ist natürlich totale Kacke, das Ganze, und lächerlich und primitiv, aber dahinter verbirgt sich nichts weiter als dieser Schrei, auf dem spielen die Werbemanager natürlich perfekt. Sie ahnen, was da los ist. Aber jeder Mensch hat dieses Verlangen. Ich will der Superstar sein. Ich möchte einmal in meinem Leben herausragen aus der Menge, dass jeder mich sieht und sie hoffen, oder derjenige Gewinner hofft, dass er da einmal wenigstens dieses Gefühl gestillt bekommt, ich bin's jetzt. Das Schlimme ist nur, guck dir mal die Stars der 90er an. Das sind alles Eintagsfliegen. Guck dir die Musikstars der 90er an, alles Eintagsfliegen. Die Halbwertszerfallzeit der Stars und Sternchen wird immer kürzer. Ja, es ist wahr. Oder da haben wir Big Brother. Jeder schlägt sich und reißt sich drum, in den Container zu kommen. In der Hoffnung, einmal im Leben vielleicht im Fernsehen zu sein, bedeutsam zu sein, berühmt zu sein. Und man fragt sich gar nicht mehr, was für einen Preis man dafür zahlt, dass man sich zum Gespött der Nation macht. Wer spricht heute noch von dem einen, was war denn, wie hieß denn der noch, diesen einen Containerstar? Slatko oder, ja, irgend sowas, ne? Das ist schon wieder vergessen. Der Alex, fast. Ja, da gucken wir mal, dann schaut er die ganzen Model- und Talentwettbewerbe an, die es allerorten gibt. Wir lachen drüber oder rümpfen die Nase, aber in Wirklichkeit versteckt sich dahinter ein Schrei nach einem nicht gestillten tiefen Bedürfnis. Bedeutsam zu sein, einmal anerkannt zu sein von den anderen, einmal im Leben etwas zu erreichen, das sonst niemand erreicht hat. Einmal im Leben vielleicht geliebt zu sein von vielen, und wenn es nur die Illusion ist. Unser Thema heißt, der Gott, der dich zur Ruhe bringt. Oder denk mal an diese teilweise bizarre Mode oder Fashion-Styles, die wir heute erleben. Wenn du dann so diese Modeschauen ansiehst, was da manchmal über den Steg wandert, ne? Im Grunde genommen ist das auch nichts weiter, es ist ein Schrei. Ich möchte auffallen, ich möchte gesehen werden, hoffentlich sieht mich jeder. Wenn du als die Punk-Szene früher aufkam, mein, heute ist das schon ganz normal, niemand dreht sich mehr rum, wenn jemand mit so einem riesen Iro rumläuft. Aber früher fiel das auf, ne? Im Grunde genommen war das nichts weiter als ein Schrei danach, hoffentlich sieht mich jemand. Natürlich auch ein bisschen schocken, aber eigentlich dahinter dieser Schrei, ich passe nicht in dieses graue Establishment rein, ich heb mich ab, ich bin jemand ganz Besonderes. Das Schlimme ist nur, dass dich das nicht satt macht. Du hast den Kick für einen Moment, für ein paar Tage, für ein paar Wochen, aber es macht dich nicht wirklich satt. Es ist wie ein Goldhamster, der in seinem Rädchen rennt und keinen Meter vorwärts kommt. Du musst also immer neuere, immer extremere, immer verrücktere Sachen machen, um überhaupt noch die Aufmerksamkeit der Menschen zu kriegen. Und das ist das, was wir in unserer Kultur auch im Moment erleben. Die Hemmschwelle sinkt immer weiter runter und die Reizschwelle in uns wird immer höher. Wir brauchen immer stärkere Reize, um überhaupt noch zu sagen, wow. Ja? Das ist ja klar, wenn du vielen Reizen ausgesetzt bist, dein Gehirn baut automatisch einen Spam-Filter auf, ne? So die E-Mail-User wisst, was ich meine, der dich schützt vor diesen Informationen, die dir nichts bedeuten. Und gleichzeitig ist das Anrennen nach Aufmerksamkeit, du musst immer mehr Energie reinpushen, immer mehr Energie aufwenden, um zu deinem Ziel zu kommen. Und immer mehr Menschen bleiben bei diesem Run, bei dieser Race auf der Strecke. Da gibt es die Extremsportarten. Ich habe gerade neulich wieder gedacht, da ist dieses Bungee-Seil gerissen. Warum machen Menschen sowas? Sicher ist das cool, ist das toll. Aber auch dahinter verbirgt sich eigentlich dieser Schrei, sich aus der Masse, aus der Allgemeinheit abzuheben. Und dieser Schrei eigentlich nach Anerkennung, dieser Schrei akzeptiert zu werden. Und eigentlich kann diesen Schrei nur Gott stillen. Oder beruflicher Erfolg um jeden Preis. Warum ruinieren Menschen ihr Leben für ihre berufliche Karriere? Alles, was sie haben. Man hofft, wenn man den Olymp in irgendeiner Firma erklommen hat, dass man dann endlich anerkannt ist, dass man es dann endlich geschafft hat, Akzeptanz zu finden. Das ist auch dieser große Irrtum. Du bezahlst teuer dafür und meistens sind die Leute, die ganz oben sind, sehr, sehr einsam. Ich habe schon mit einigen sprechen können mal. Und tief in uns sucht jeder von uns nach diesem Spiegel, der uns ehrlich sagen kann, hey, so wie du bist du okay. Du bist schön, ich mag dich, ich liebe dich, du bist wunderbar, du bist einfach klasse. Das Problem ist, dass die meisten Dinge in der Welt, zu denen wir uns hinwenden, um das zu hören, keine echten Spiegel sind, sondern bestenfalls Fragmente Und sie geben uns ein sehr, sehr verzerrtes Bild wieder. Und oft ist das Feedback, das wir von anderen kriegen, müssen wir sehr, sehr teuer bezahlen. Wir müssen sehr viel investieren, um dieses Feedback anerkannt zu sein zu kriegen. Und die Gefahr ist danach immer noch sehr groß, dass man ganz schnell wieder ein Auslaufmodell ist, wenn man nicht laufend Kohle nachlegt, nicht laufend dran bleibt, um ja nicht vom Laufband runterzufallen. Das ist das Schlimme. Und da steht Jesus und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen. Ich bin der Gott, der dich zur Ruhe bringt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gott legt dir nichts Unerträgliches auf. Gott bürdet dir keine unerträglichen Lasten auf, um Ruhe zu bekommen für deine Seele, um diese Affirmation zu kriegen von Gott, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du ein geliebtes, gemochtes Kind bist. Gott legt dir dafür keine Lasten auf. Gott sagt nicht, du musst das und das und das tun, damit ich dir im Gegenzug Liebe gebe. Aber die meisten Menschen begeben sich in diesen Wettlauf, einen Wettlauf, zu dem Gott uns nie berufen hat. Gott hat dich nicht berufen zu diesem Wettlauf. Gott hat dich nicht berufen und geschaffen, dass du um Liebe und Annahme und Akzeptanz kämpfen musst. Und Gott hat dich schon 10-mal nicht berufen und geschaffen, dass du um seine Liebe, seine Gunst, seine Freundlichkeit kämpfen, ackern und rackern musst. Die Kulisse für diesen Wettlauf stammt nicht von Gott. Sie stammt aus unserem eigenen Herzen, das in Gottes Ferne ist, und aus dem Herzen des Widersachers Gottes, des Teufels, der natürlich Freude daran hat, dir und mir ein falsches Gottesbild vorzugaukeln, von dem wir meinen, wir müssen genauso viel Energie investieren wie in der Welt auch, um Akzeptanz, Liebe und Annahme zu erhalten. In Johannes 14, 27 sagt Jesus zu den Jüngern, kurz bevor er von ihnen ging, auch wenn ich nicht bei euch bleibe, soll mein Friede bei euch sein. Es ist mein Friede, den ich euch gebe, ein Friede, wie ihn sonst keiner geben kann. Deshalb seid ohne Sorge und Furcht. Das ist ja wichtig, dass wir wissen, Jesus hat hier nicht nur einfach bla 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 was Nettes gesagt, sondern es ist eine ganz wichtige Realität. Jesus hat gesagt, ich lasse euch meinen Frieden, einen Frieden, den euch kein Mensch geben kann. Und deswegen könnt ihr ohne Sorge und Furcht sein. Es ist nicht einfach nur ein warmes Wort. Hey, hab Frieden. Amen. Da steckt Kraft dahinter. Und wenn du Glauben hast, dich darauf einzulassen, dann wird dich dieser Glaube ermutigen, aus deinem Hamsterrädchen rauszuhüpfen, indem du so verzweifelt rennst, um nach Anerkennung zu jagen. Und du wirst erfahren, dass da draußen, außerhalb dieses Rennrades, Frieden ist. Frieden ist, der über alle Vernunft geht. Eine Ruhe ist, die du nicht bezahlen musst. Dass du trotzdem gesegnet sein wirst mit allem, was du brauchst und nicht dafür kämpfen musst. Aber die meisten haben Angst, ihr Laufrad zu verlassen, weil sie Angst haben, dann den Anschluss zu verlieren, weil sie Angst haben, dass sie dann nicht mehr mithalten können, weil sie Angst haben, dass Jesus sie vielleicht doch hängen lässt. Und dann gibt es so groteske Situationen, wo manche mit einem Bein versuchen, im Frieden Gottes zu stehen, mit dem anderen Bein sitzen sie dann immer noch in ihrem Laufrad drin. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, war das Erste, was Gott tat, ihm diese Bestätigung zu geben, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Hörbar für alle, die um Jesus herum waren, als er getauft wurde, sprach Gott das aus. Dies ist mein geliebtes Kind, an ihm habe ich Wohlgefallen. Warum hat Gott das wohl gleich am Anfang gemacht? Weil Gott weiß, wie wichtig das ist. Und die gute Nachricht heute Mittag ist, dass Gott genau das auch zu dir sagt. Was würden wir geben, um das aus dem Munde Gottes zu hören, dass Gott zu mir sagt, hey Uwe, du bist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und Gott sagt das zu dir. Das ist genau das, was Gott jedem von euch sagen möchte. Denn durch Jesus, durch seinen Tod, sind wir Kinder geworden. Wir sitzen neben ihm auf seinem Thron, sagt die Bibel. Jesus sagt, ich sage euch nicht mehr, dass ich den Vater für euch bitte, sondern der Vater selber hat euch lieb, weil ihr glaubt, dass ich vom Vater komme. Das ist die unglaubliche Botschaft. Gott hat dich lieb, weil du an seinen Sohn glaubst. Und deswegen sagt Gott auch zu dir, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich habe an dir Wohlgefallen. Unser Problem hier im Raum ist, dass wir das selbst als bekennende Christen nicht wirklich annehmen, nicht wirklich verstehen, nicht wirklich glauben können. Ich sehe das an euren Gesichtern. Und es ist keine Anklage. Mir geht es auch oft so. Aber Fakt ist, dass Gott genau hier bei uns durchbrechen möchte. Ich glaube, dass es eine Erschütterung ohnegleichen im Leib Christi, in der Christenheit geben würde, wenn die Christen verstehen würden, wie sehr sie geliebt sind. Wenn sie verstehen würden, wie sehr Gott sie liebt. Und ich kann dir eins sagen, das ist das, was Gott am meisten versucht, diese Barriere der Blindheit und der Taubheit in dir und mir zu überwinden. Dass wir diese Worte hören, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Weißt du, dass Gott dich gekannt hat, lange bevor du geschaffen wurdest? Die Bibel sagt es an vielen Stellen. Bevor der Welt Grund gelegt ist, sind wir erwählt gewesen. Er hat uns gesehen, lange bevor wir im Leib unserer Mutter bereitet wurden. Alle Tage, selbst die, die noch sein werden, sind vor ihm in ein Buch geschrieben. Gott kannte dich. Das Überwältigende ist, du kannst Gott niemals enttäuschen. Gott ist niemals enttäuscht von dir. Weil Gott dich schon gekannt hat, bevor du dein Ja zu ihm abgegeben hast. Da wusste Gott schon, dass der Tag kommt, wo du zu ihm Ja sagst. Gott weiß heute schon, was du morgen als Christ versaubeuteln wirst. Und Gott ist nicht enttäuscht darüber. Gott sagt, hey, mach dir keinen Stress, mein Kind. Ich weiß das alles. Und ich habe trotzdem Ja zu dir gesagt. Er alleine ist würdig. Es kommt auf seine Kraft an, dass er zu dir Ja gesagt hat und nicht auf deine Kraft. Er ist es, der deine Hand festhält und nicht du die seine. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einer Mutter, haben wir gerade das schöne Bild gesehen, ne? Mit ihrem kleinen Kind und sie gehen über eine sehr stark befahrene Straße. Und die Mutter sagt zum Kind, gib mir deine Hand. So, was glaubt ihr wohl, wer hält wen fest, wenn es über die Straße geht? Sagt die Mutter zum Kind, halt mich ja gut fest, gell? Wenn nicht, dann schaffst du es nicht über die Straße. Was passiert? Die Mutter hält das Kind mit eisernem Griff. Das Kind kann gar nichts machen, es wird gehalten. Und die Mutter sorgt dafür, dass das Kind sicher über diese Straße kommt. Und so hält Gott deine Hand fest. Und er wird sorgen, dass du sicher über die stark befahrene Straße des Lebens am Ende bei ihm ankommst. Deswegen sagt Jesus, hab keine Furcht. Deswegen sagt Jesus, seid ohne Sorge und Furcht, ich gebe euch meinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Du bist sicher in seinen Armen, du wirst ihn nie enttäuschen können und das ist das, was Gott dir zeigen möchte. Aber bei den meisten ist da immer noch so eine dicke Lehmschicht vor den Augen und den Ohren. Unser Problem ist auch, dass wir als Christen oft zwei Arten von Theologie haben. Zwei Arten von Theologie. Wir haben eine Herzenstheologie und wir haben eine Kopftheologie. Ich will euch mal erklären, was das ist. Die Kopftheologie, das ist das, was wir im Glaubensgrundkurs gelernt haben, in schlauen Büchern gelesen haben. Das ist unsere korrekte Theologie. Wenn uns jemand fragt, ja du, sag mir mal, liebt Gott mich? Natürlich liebt Gott dich, mein Bruder. Das steht hier und hier und hier. Und selbstverständlich bist du das geliebte Kind Gottes. Das ist die Kopftheologie. Wir können sofort Auskunft geben, in der Regel, wenn uns irgendein in Ausführungszeichen Heide fragt, ne, dann können wir ihm voll alles, voll Cooles über Gott sagen. Aber dann gibt es die Herzenstheologie von uns. Wisst ihr, was die Herzenstheologie ist? Das ist das, was von Montag bis ungefähr Sonntag 16 Uhr in deinem Leben stattfindet, wenn dich keiner sieht. Das ist das, was du hier drin glaubst, wenn dich keiner sieht, dich keiner fragt, keiner zuhört. Wenn es ins One-to-One kommt, wenn du Auge in Auge vor Gott stehst, was dann wirklich abgeht, das ist die Herzenstheologie. Und da sieht es oft ganz anders aus. Das, was wir sagen, unterscheidet sich oft meilenweit von dem, was wir selber im Herzen glauben. Es fällt uns ja so leicht, einem Heiden zu sagen, oh Schwester, Gott liebt dich mit ganzem Herzen. Und am Montag laufen wir selber unter einer Wolke der Verdammnis rum und fragen uns, ob uns Gott wirklich liebt. Stimmt's? Hey, sag doch mal Amen. Amen, Alpha, ne? Wir müssen uns nicht schämen. Gott will genau dagegen nämlich ankommen. In Matthäus 15,8 sagt Jesus, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Aber ihr Herz ist ferne von mir. Hier sagt er das zwar zu den Pharisäern, aber ich glaube auch in einer positiven Weise stimmt das. Wir ehren Gott mit unseren Lippen, ich auch. Aber in unserem Herzen, da sind wir manchmal ganz fern von ihm. Da fragen wir, wo ist er jetzt? Und wir wühlen und ackern rum und ich fühle ja nichts und da ist nichts da. Ne? Wenn wir etwas zu lernen haben, um zur Ruhe zu kommen, dann ist es Ehrlichkeit darin. Ehrlich zu werden zuerst zu dir selber, ehrlich zu werden zu Gott und zu deinem Nächsten. Hör doch auf, den Frommen zu spielen. Hör auf, vor den anderen, den geistlichen Brüdern, die geistliche Schwester zu spielen. Lass uns mal die Masken abnehmen und auch miteinander mal ehrlicher umgehen. Dann können wir einander auch viel mehr helfen. Aber das ist auch, das gehört zu diesem, wir haben uns das in Jahrzehnten ja angeeignet, dieses Maskenspiel, dieses so tun als ob. Weil wir auch hier denken, wenn ich in der Gemeinde jetzt immer mit so einem Gesicht rumlaufe, bin ich vielleicht nicht so angenommen, so akzeptiert. Ich möchte jetzt natürlich niemanden ermutigen, so quasi zum Dauerseelsorgefall zu werden, jemand, der mit einer jahrzehntelangen Dauerdepression nur noch durch die Gegend läuft. Das ist natürlich auch nicht das, was Gott dir schenken will. Aber das hat mit Ehrlichkeit nichts zu tun. Ehrlichkeit ist, dass ich auch mal einfach sagen kann, hey, ich bin so scheiße drauf heute. Als ich heute hier reinkam, ich hätte am liebsten wieder meinen Koffer gepackt und wäre nach Hause gegangen heute. Ich habe mich so richtig scheiße gefühlt. Ich habe gedacht, oh, ich pack die Predigt nicht. Ich pack's nicht, Gott. Ich weiß nicht, was los ist irgendwie. Ne? Gefühle. Wir alle leben von Gefühlen. Manchmal sind die Gefühle so beschissen, dass du am liebsten weglaufen möchtest. Aber wir sollen nicht nur aus Gefühlen leben, sondern wir sollen aus Glauben leben. Der Glaube, der geht auch dann aus dem Boot, wenn da keine Steine unterm Wasser sind. Wir kommen nur dann wirklich geistig voran, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Du musst dich der Dinge, die du noch nicht hast, auch nicht schämen. Du musst dich nicht schämen, wenn bestimmte Sachen in dir noch nicht entwickelt sind. Es ist nur peinlich, wenn du so tust, als ob du sie hast. Und bei der nächsten Gelegenheit wird vielleicht für manche offenbar, dass du es eben gar nicht hast. Das ist viel peinlicher. Und Gott wird schon dafür sorgen, wenn du lang genug den Schein Heiligen spielst, dass er dir deinen heiligen Schein zerbricht. Das Peinliche ist, dass es oft dann vor anderen macht. Und deswegen lasst uns lernen, wenn du wirklich zur Ruhe kommen möchtest, dann nimm diese falschen Masken ab. Diese Masken kosten eine Menge Energie, sie zu tragen. Du musst eine Menge Energie reinstecken, diese Masken lebendig zu erhalten, sodass der andere denkt, es sieht ja lebendig aus. Das kostet dich viel, viel Kraft. Das viel Schlimmere aber ist, dass deine Hände so voll sind mit frommer Aktivität, die du ja tun musst, um nach außen jemand zu sein. Und das Blöde ist, Gott kann volle Hände nicht füllen, sondern nur leere Hände. Also wenn deine Hände voll sind, kann Gott sie dir nicht füllen. Wenn deine Hände voll sind mit religiösen Nonsens und Brimborium und Getue, dann kann Gott sie nicht füllen. Wenn dein Herz gefüllt ist mit Religiosität, dann kann Gott dein Herz nicht mit seiner Liebe füllen. Weil du brauchst ja nichts. Du bist ja so toll, so cool, so bedürfnislos. In Offenbarung 3,17 heißt es, du hältst viel von dir und du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche. Was bist du nur für ein Narr? Du merkst gar nicht, wie es wirklich um dich steht, wie jämmerlich du dran bist. Arm, blind, nackt bist du. Wäre es da nicht an der Zeit, du würdest dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Es ist ein Sendschreiben an eine Gemeinde gewesen, aber es ist auch gleichzeitig ein Synonym für einen geistlichen Zustand in Menschen, die glauben, dass sie alles haben. Oh, ich habe alles. Oh, ich bin perfekt. Und perfekt vielleicht gerade nicht, aber hey, ich bin doch gar nicht mal so übel, so schlecht. Schau mal mich an. Ne? Und Gott durchschaut dich. Und Gott sagt, du bist nackt, blind und bloß. Das ist, wie Gott dich sieht. Aber so wollen wir nicht vor den Menschen erscheinen. Oh Gott, ich will doch nicht vor meinen Geschwistern nackt, blind und bloß erscheinen. Schnell ein paar Feigenblätter geknüpft, ne? Und so tun, als ob. Und so kommen wir sonntags dann auch in den Gottesdienst auf. Wir haben unser Sonntagsgesicht auf. Bruder, Schwester, danke, wie geht's? Oh, prima, im Herrn immer gut. Halleluja, Amen. Und das sind dann so die Konversationen. Und wir freuen uns, wie gut es uns allen im Herrn geht und wie wunderbar wir gestärkt sind. Und draußen kotzen wir uns wieder aus, in unseren kleinen Zirkeln, wo wir vielleicht Gleichgesinnte haben. Aber wie schön wäre es, wenn wir einfach ehrlich sein können, so wie wir sind. Und dann werden wir zusammen nach vorne marschieren, denn Gottes Absicht ist, uns zu stärken. Das reine Gold, das im Feuer geläutert ist, Gott sagt, bemühe dich darum. Weißt du, was das ist? Das sind die Wahrheiten, die du im Leben erlebst. Das sind deine Niederlagen, die du erleidest, aus denen du aufstehst, weil du gelernt hast, Vergebung zu empfangen. Das sind die Siege, die du erlebst mit Gott, wenn du es wagst, auch gegen deine Gefühle auf dem Wasser zu gehen. Das ist das reale geistliche Leben. Das ist das Gold, das im Feuer geläutert ist. Erfahrungen, die wir machen, die Teil unseres Herzens und Wesens sind. Geistliche Offenbarung, die ein Teil unseres Wesens sind. Und ich sage dir etwas, geistliche Offenbarung kann nur von Gott kommen. Und wir verwechseln sehr oft geistliche Offenbarung mit Bibelwissen. Oh, ich habe da ein tolles Buch gelesen und jetzt bin ich wieder voll mit den neuesten theologischen Wissen. Ich war auf der Konferenz dort und ich habe die neueste Lehre empfangen, die neueste Salbung mitgebracht. Und es ist nichts. Es ist gar nichts. Das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde, kannst du nur von mir bekommen. Jesus hat mehrfach die Pharisäer dafür verurteilt, dass sie nichts weiter als Kopfwissen hatten. Dass sie gefüllt waren mit Hohlheit und leeren Worten. Aber dass das Wesentliche in ihrem Herzen gefehlt hat. Die Beziehung zu Gott. Und Kopfwissen ist kein Ersatz für Geistlichkeit. Und wir müssen davon frei werden. Es ist ein Unterschied, etwas zu wissen im Kopf oder etwas im Herzen erfahren zu haben. Und das ist das, was Gott jedem von euch geben möchte. Herzenserfahrung. Das ist auch ein Grund, warum, wenn ich predige, ich auch immer bete, Herr, berühre uns nicht im Kopf, sondern im Herzen. Mein Wunsch, wenn ich predige, ist der, dass Gott euer Herz berührt, dass etwas da drinnen Klick macht. Dass du dann plötzlich da oben mehr weißt, interessiert mich gar nicht, ist auch nicht meine Absicht. Weil das hast du spätestens nächste Woche wieder vergessen. Aber was hier reinfällt, das verändert dich dein Leben lang. Und deswegen sollten wir Gott auch immer wieder um dieses Gold bitten, um Herzensoffenbarungen. Weil nur die verändern uns wirklich. Kopfwissen. Paulus sagt, tönerne Schelle, klingendes Erz. Das führt zu nichts. Ich kenne genügend Leute, die können dir die Bibel auswendig vorwärts und rückwärts aufsagen, Aber sonst sind es die letzten Clowns. Aus deinem Intellekt wird niemals geistliches Wesen kommen. Was du nur mit dem Kopf erkennst, bleibt tot und leer und wird dein Leben niemals verändern. Was du mit dem Herz erkennst, das wird dich verändern. Und deswegen ist ein wichtiger Teil unseres Lebens die Herzensschule, in der wir erkennen, dass Gott unser Vater ist, dass er uns liebt und dass er uns geben wird, was wir brauchen und dass er uns zu dem machen wird, was wir sein werden. Gott alleine wird dir all das geben, was du brauchst, materiell, seelisch, geistig. Und Gott wird dich zu dem machen, was in deinem Herzen drin ist. Ihr alle habt Visionen. Ihr alle habt Träume. Manche wagen diese Träume noch nicht mal zu denken, weil sie meinen, das schaffe ich sowieso nie. Aber ich möchte heute Abend sagen, Gott hat diesen Traum in dein Herz gelegt. Dieser Traum kommt nicht von dir, sondern er kommt von Gott. Und Gott wird dafür sorgen, dass dieser Traum Wirklichkeit werden wird. Gott wird dafür sorgen, dass dieser Traum Realität werden wird. Aber zu seiner Zeit, an seinem Ort, an seinem Platz. Und deswegen kannst du zur Ruhe kommen. Du musst nicht selber wie ein Wahnsinniger anfangen zu powern, dass aus deinem Traum jetzt irgendetwas wird. Gott mal kräftig Nachhilfeunterricht geben, dass aus deiner Vision irgendetwas wird. Sondern du kannst zur Ruhe kommen, in dem Wissen, dass Gott der Autor dieser geheimen Wünsche und Träume tief in dir ist. Und dass er es zu seiner Zeit hervorbrechen lassen wird. Petrus sagt etwas sehr Wichtiges in seinem Brief. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhen kann. Und Demut heißt, ich warte auf den Moment, an dem Gott die Startflagge hisst. Und dann marschiere ich los. Und dann werde ich erhöht werden. Zur rechten Zeit, wann es Gottes Wille ist. Aber ich renne nicht vorher alleine los. Und ich ersticke mich aber auch nicht im beständigen Selbstmitleid, wo ich nur noch in einer Ecke sitze und über mein Schicksal heule und hadere. Weil es mir einfach nicht gelingt, meinen Glauben auf die Liebe Gottes zu fokussieren. Ich möchte eine Geschichte erzählen. 2. Samuel, Kapitel 7. König David hat fast seine gesamten Feinde besiegt. Und es heißt dort, als nun der König in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hat vor allen seinen Feinden, sprach er zu dem Propheten Nathan, schau mal her, ich wohne in einem Zedernhaus und die Bundeslade Gottes in einem Haus aus Zeltdecken. Nathan sagte zum König, wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Das sind so die tollen Propheten, ne? Die dir sofort nach dem Mund reden. In dieser Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Nathan, geh hin und sage meinem Diener David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Ups. Und was hat Nathan noch gesagt? Wohlan, alles was in deinem Herzen ist, das tue. Seht ihr, das ist ein Grund, warum wir jeden Sonntag hier unsere Leiter sitzen haben, die prophetische Worte überprüfen. Ne? Auch Propheten irren sich. Ne? Habe ich nicht die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, immer in einem Zelt gelebt? Habe ich je geredet zu einem der Richter Israels, den ich befohlen habe, mein Volk zu weiden? Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du auch meinem Diener David sagen, so spricht der Herr, ich habe dich von den Schafherden weggenommen, damit du ein Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Ich bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Ich will dir einen großen Namen machen, gleich den Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nie mehr ängstigen muss vor den Kindern der Bosheit. Und ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Jetzt kommt der richtige Oberhammer. Und der Herr verkündigt dir, David, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. David ist in dieser Begebenheit ein wunderbares Bild für uns Christen, für einen gläubigen Menschen, der aber noch nicht wirklich verstanden hat, dass es Gott ist, der an uns handeln möchte und nicht umgekehrt, dass wir an Gott handeln. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du etwas für ihn tust. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du für ihn die Welt rettest. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du für ihn religiösen Schwachsinn zelebrierst. Sondern Gott hat dich geschaffen als ein Gegenstand seiner Liebe, seiner Annahme, ein Gegenstand, über den er seine ganze Freude ausgießen kann. Gott hat dich geschaffen als Gegenüber. Die Bibel spricht immer wieder von diesem Thema der Braut und dem Bräutigam. Wir sind die Braut Christi. Die Perle von unschätzbarem Wert. Jesus hat alles, was er hatte, gegeben. Sein Leben, seine Würde, seine Herrlichkeit, um uns zu kaufen, um uns zu gewinnen, um uns zu erwerben. Und das ist der Punkt, wo Gott zu David sagt, hör mal, ich war es, der all das für dich gemacht hat. Und ich werde dir ein Haus bauen. David war erfüllt voller Eifer, für Gott etwas Großartiges zu tun. Er wollte ihm ein Haus bauen. Das ist ja an sich nicht schlecht. Das Ansehen war nobel, ehrerbietig und so rührend, dass sogar Nathan seinen Kopf verlor und sagt, jawohl, hurra, tu, was du denkst. Aber dann offenbart sich Gott und beginnt diese wohlmeinenden Dinge, die aus dem menschlichen Herzen kommen, wieder mal gerade zu rücken. Und das ist das, wo auch wir uns oft wiederfinden. Wie viel möchten wir gerne für Gott machen? Hey Gott, ich mach mal was für dich. Hey Gott, ich mach dir voll die coole Konferenz dieses Jahr. Hey Gott, ich mach dir voll den coolen Gottesdienst. Gott, ich gewinne die ganze Stadt für dich. Ich baue dein Reich hier in Karlsruhe. Und Gott, ich tue dies und Gott, ich tue das. Und Gott sitzt im Himmel und lacht. Gott erinnert David zunächst dran, dass er es war, der ihn vom Hirten zum König machte. Gott sagt, hey David, du bist da vielleicht schon ein bisschen der Meinung, du hast dich dank deines hohen Intellekts, deiner hervorragenden hirtlichen Fähigkeiten zum König empfohlen. Es war meine Gnade. Ich habe dich dazu gemacht. Wir haben es gelesen, Gott führt ihn durch die einzelnen Dinge, macht ihn klar, ich war es, der die ganze Zeit etwas für dich getan hat. David, warum kommst du jetzt ausgerechnet auf die Idee, wenn es um mein Haus geht, dass du mir, dem ewigen Gott, ein Haus bauen müsstest, in dem ich mich wohlfühlen soll? David war in der großen Gefahr, glauben zu können, er könnte nun Gott eine Gefälligkeit erweisen. Äußerlich sieht das alles so toll aus. Wir würden sagen, hey, ach David, du bist so nobel, David. Du bist so richtig cool und toll. Ne? Ach, ich würde es auch gern machen. Aber Gott sieht durch diese Ansinnen hindurch und wir müssen uns prüfen. Wenn wir etwas für Gott machen möchten, was sind denn unsere Motive eigentlich dahinter? Manchmal verbirgt sich gerade hinter den noblen Motiven so viel Eitelkeit. Gott erlaubt David diesen Akt scheinbarer Dankbarkeit nicht, weil dieser Akt David dazu verführt hätte, glauben zu können, dass Gott Wert auf etwas Äußeres aus der Menschenhand legt. Dass Gott ja so dringend auf ein schönes Haus angewiesen ist. Och David, David wohnt in einem Zedernhaus und ich in einem Zelt. Tatsache ist, dass wir Gott nichts geben können von materiellem Wert. Auch dein Opfer hier. Vielleicht denkst du, weil du 20 Euro einwirst, hey Gott, gell, aber heute, ne? Gott lacht darüber, ja. Nicht, dass er dein Opfer verachtet, aber wir können Gott nichts geben an materiellem Wert. Weißt du, was du Gott nur geben kannst, worauf er total verrückt ist? Dein Herz. Deine Liebe. Das ist etwas, auf das Gott ganz wild ist. Und das ist aber auch das Einzigste, das Gott von dir nicht nehmen kann. Oder wo er nicht sagen kann, das gehört mir sowieso. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat mit Bruce Almighty. Also ich habe ihn gar nicht gesehen, er muss ein toller Film sein, muss ich mir irgendwann mal ausleihen. Wo Gott zu ihm sagt, du kannst alles, nur eins nicht, Liebe fordern. Du kannst Liebe nicht fordern, nicht erzwingen. Und da hat der Regisseur eins auf jeden Fall begriffen. Gott wird Liebe von dir niemals erzwingen. Das ist das Einzige, was du ihm wirklich freiwillig geben kannst. Und das ist das Einzige, hinter dem Gott wirklich her ist. Wonach er sich sehnt, wirklich sehnt. Das ist etwas, was wir noch nicht mal so viel verstanden haben, dass Gott sich nach deiner Liebe sehnt. Ich weiß nicht, wer von euch schon so richtig verliebt war. Wie sehr hast du dich da gesehnt nach deinem Objekt der Begierde, ne? Und gehofft, ein klitzekleines Zeichen von Zuneigung auch zu erhalten. Und wie glücklich warst du, als dieses Zeichen kam. Und genauso ist es mit Gott im Himmel. Gott wartet auf ein Zeichen deiner Liebe. Wir denken vielleicht, ach, als Männer haben wir sowieso ein Problem, ne? Aber Gott wartet darauf, dass du ihm sagst, hey Gott, ich hab dich verliebt. Gott flippt aus dem Himmel, wenn er das hört, ne? Wenn es aus unserem Herzen kommt. Warum sagt Jesus, dass Jubel im Himmel vor den Engeln ist über einen Sünder, der Buße tut? Nur weil der Sünder sagt, der verstanden hat, hey, bei meinem Vater ist es wirklich am allerbesten. Du glaubst gar nicht, wie begeistert Gott von dir ist und wie sehr er auf der Lauer liegt und ungeduldig darauf wartet, dass die Blindheit von deinen Augen runterfällt, dass du erkennst, wie sehr du von ihm geliebt bist und wie sehnsüchtig er darauf wartet, die ersten stotternden Worte deiner eigenen Liebeserklärung zu hören an ihn. Das ist das, wo wir vielleicht hoffentlich in den Jahren hier im CZK-Gottesdienst auch im Lobpreis mehr und mehr uns wünschen, durchzubrechen. Dass unser Lobpreis zu einer Liebeserklärung an Gott wird. Wo immer mehr von uns hineingerissen werden. Und das kann man nicht machen. Wir werden das auch nicht pushen. Das kann man nicht pushen. Liebe kann man nicht pushen. Aber ich glaube, dass Gott anfängt, hier ein Feuer anzuzünden. Und er wird nicht ruhen, bis diese Halle lichterloh brennt. Ich meine, dann wird die Halle eh nicht mehr reichen, wenn eine Europahalle sein. Amen. Stadion, natürlich auch, ne? Wir haben jetzt genügend Hallen in Karlsruhe, ne? Wir haben dann auch noch Messegelände. Kein Problem. Aber Gott sehnt sich nach dir. Und wenn du da bist an diesem Ort, dann kommst du in die Ruhe hinein. Du hörst auf zu jagen. Du musst aufhören, nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Affektion zu haschen. Du weißt, wer du bist. Du weißt, dass der König des Universums hoffnungslos in dich verliebt ist. Und du weißt, dass er alles tun wird, um dich zu verteidigen. Alles tun wird, um dich an den Ort zu bringen, an den du hingehörst. Tatsache ist, du kannst Gott nichts geben, außer dieser Herzensliebe, die in dir ist. In Psalm 50,12 sagt Gott, selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten. Denn die ganze Welt gehört mir und alles, was auf ihr lebt. Glaubst du wirklich, ich bin wild auf das Fleisch von Stieren und das Blut von Böcken? Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte. Was ist Dank? Echter Dank kommt aus einer Erkenntnis heraus, was der andere für mich getan hat. Echter Dank ist ein Herzensakt. Ein Akt der Liebe. Und Gott sagt, das erwarte ich von dir. Dank. Dann 50,15. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann ruf mich zur Hilfe und ich will dich retten. Das ist das, was Gott von dir erwartet. Ruf mich zur Hilfe, wenn du keinen Ausweg mehr weißt. Wenn du krank bist, in finanzieller Not bist, in Ehenot bist, in Freundschaftsnot bist, in Jobnot bist oder was auch immer. Wenn du keinen Ausweg mehr rufst, dann ruf mich um Hilfe an. Das ist das, was Gott von dir möchte. Ich will dich retten und dann sollst du mich preisen. Danke. Was Gott sucht, ist nicht das, was er sowieso schon besitzt, deine materiellen Dinge und auch nicht deinen Intellekt. Gott hat kein Interesse daran. Das hat er selber genug. Gott hat wahrscheinlich Milliarden theologische Bände im Himmel, ne? Was willst du da mit deinem kleinen bisschen Theologie? Ich weiß was, Gott. Ich kann das Vaterunser rückwärts aufsagen. Natürlich ist es für uns Menschen zutiefst beschämend, dass wir nichts in den Händen haben, was wir Gott zum Schachern anbieten können. Das ist so schlimm, ne? Oder dass Gott nicht beeindruckt ist von unserem hohen intellektuellen Grad, was wir alles wissen, beeindruckt Gott gar nicht. Aber Gott ist beeindruckt von deinem Herz der Liebe. Und lieben kann jeder, ob du viel weißt oder wenig weißt, ob du Abiturient bist oder nur Volksschüler bist oder Hilfsschüler oder was weiß ich. Lieben kann jeder. Und Gott guckt nach der Liebe und nicht nach deinem Doktorgrad oder nach sonst irgendetwas. Das interessiert Gott schlichtweg nicht. Aber Gott sucht nach der Liebe, nach deinem Herzen. Und das ist der Punkt, wo Gott sagt, David, ich werde dir ein Haus bauen. Und das ist der Punkt, an den Gott euch auch heute Abend bringen möchte. Gott will dich zur Ruhe bringen von deinen Versuchen, ihm zu gefallen, ihm etwas zu bauen. Gott sagt dir heute Abend, ich werde dein Haus bauen. Sag's mal leisen Gedanken für dich. Gott wird mein Haus bauen. Mit deinem Haus, was meint Gott damit? Das ist ein Synonym für deine Zukunft. Gott wird deine Zukunft bauen. Gott wird deinen Job bauen. Gott wird deine Karriere bauen. Gott wird deine Familie bauen. Gott wird deine Ehe bauen. Gott wird deine Freundschaft bauen. Gott wird an deinen Bedürfnissen bauen, die du hast. Gott spricht zu dir, ich werde dir dein Haus bauen. Und Gott wird auch an deinem Körper bauen, an deiner Gesundheit. Das sind die Träume und die Visionen, die du für das Reich Gottes träumst. Und das ist vielleicht die Angst, du schaffst es nicht. Vielleicht fehlen dir die Finanzen, vielleicht die Mitarbeiter, vielleicht die Weisheit, vielleicht denkst du auch, ich bin schon zu alt, die Zeit rennt mir davon. Aber Gott sagt heute Abend, ich werde dir dein Haus bauen. Ich werde dein Haus bauen. Und die Gefahr ist auch für uns Christen sehr groß, dass wir in einen Wettlauf eintreten, mit anderen Christen etwas für Gott zu tun. Ein Wettlauf, bei dem die anderen auf der Strecke bleiben und ich der Sieger bin. Das ist etwas, was ich mehr und mehr beobachte, auch im christlichen Bereich, wo christliche Leiter gegeneinander und untereinander in den Wettlauf treten. Wer hat die größte Konferenz? Wer hat den geilsten Sprecher? Wer hat den tollsten Redner? Wer hat die meisten Massen? Das ist sehr gefährlich. Das ist die Gefahr, die reale Gefahr, zu anderen Christen in Konkurrenz zu treten, ohne es zu merken. Das ist die Gefahr, dass sie unsere Feinde werden. Wir würden das nie laut sagen, niemand, aber in unserem Herzen. Und ich rede hier aus eigener Erfahrung. Ich habe mich selber schon bedroht gefühlt durch andere Leiter. Die Gefahr ist da. Wir müssen aufpassen. Wir fangen schnell an zu kritisieren. Ja, guck mal, was der macht. Und guck mal der. Damit fängt es an. Über andere schlecht reden. Auch wenn sie schlecht handeln. Gott hat mich in den letzten Wochen sehr, sehr diszipliniert und gesagt, fang an, deine Brüder zu segnen. Auch wenn du sie nicht leiden kannst. Auch wenn sie deiner Meinung nach total falsch und schräg handeln. Segne sie einfach. Vor vielen Jahren habe ich eine Prophetie bekommen, in der ein sehr, sehr großer, namhafter Prophet gesagt hat, Gott hat dir die Wunden im Leib Christi gezeigt. Gott hat dir Leider gezeigt, die so reden und völlig anders tun. Und damals war ich total stolz. Ja, ich habe jetzt die Röntgenbrille auf und ich sehe jetzt, was die Leiter machen und ich habe viel gesehen. Aber es wurde mir immer unheimlicher. Und vor einem Jahr wurde es immer schlimmer und ich habe gesagt, Herr, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es, was Gott da getan hat, war nichts weiter, um mich zu prüfen. Manchmal gibt dir Gott eine Gabe und er möchte eigentlich nur deinen Charakter herausbringen. Und ich habe gesagt, Gott, ich will diese Gabe nicht mehr. Ich will nicht mehr die Fehler meiner Brüder sehen. Ich will meine Brüder nicht mehr richten. Ich will sie loslassen. Ich will lernen, für sie zu beten. Ich will lernen, für sie zu beten, sie zu segnen, vielleicht sogar, um sie trauern zu können, wo sie auf falschem Weg sind, aber ich will sie nicht mehr anklagen. Und das ist etwas, was Gott in uns sucht. Wenn diese Haltung in uns durchbricht, dann gewinnen wir. Und das ist, was der Teufel versucht, uns gegenseitig, gegeneinander in Konkurrenz zu bringen. Und dann bekämpfen wir uns im eigenen Lager gegenseitig. Dann werden wir selber zum Verkläger der Brüder. Und das soll nicht sein. Wenn Jesus schon sagt, liebt eure Feinde, wie viel mal mehr sollen wir unsere Brüder, die falsch handeln, lieben? Eine andere Gefahr für uns ist, dass wir es ohne zu merken immer mehr an unserem eigenen Königreich arbeiten, wenn wir etwas für Gott tun. Und das kann beim Kleingruppenleiter anfangen und beim Mega-Church-Leader aufhören. Oh Gott, ich baue dir ein Reich, ich baue dir ein Haus. Und in Wirklichkeit bauen wir an unserem eigenen Reich. Wir bauen an unserem eigenen Einfluss. Wir geben Gott nach außen die Ehre, aber in Wirklichkeit ist es der Dienst, die Macht, im Einfluss, der Gunst, der wir dienen. Und keiner von uns ist wirklich frei davon. Das ist das süße Brot menschlicher Verehrung. Die scheinbare Wichtigkeit, die man genießt. Anerkennung, Einfluss. Und niemand ist davon frei. Niemand. Wir müssen aufpassen. Und das sind Dinge, wir können verbrennen darin. Wir können alles geben, nur um das zu kriegen. Und Gott sagt, ich werde dein Haus bauen, nicht du. Da ist die Gefahr des Geldes. Wir alle brauchen Geld. Wir alle müssen ein Einkommen im Monat erzielen, um unser Leben zu meistern. Aber es gibt auch die Gefahr, auch aus christlichen Aspekten für Geld zu leben. Alles zu tun, damit wir an Geld rankommen. Es gibt eine Warnung in der Bibel. Jesus sagt, bei denen das Wort unter die Dornen fällt, das sind jene, bei denen der betrügerische Reichtum und die Sorgen in der Welt das Wort so sehr ersticken, dass es keine Frucht bringt. Reichtum an sich ist nicht schlecht. Wohlstand ist nicht schlecht. Aber wenn er zum Zentrum unserer Aufmerksamkeit wird, dann beherrscht er uns und wird unser Gott. Und das ist etwas, was Gott eifersüchtig macht. Wenn Geld dein Meister ist, dein Master ist, dann wird es schlimm. Heb mal einen Geldschein hoch und halt ihn an dein Ohr. Und du wirst staunen, was er dir alles erzählt. Nicht ein 5-Euro-Schein, nimm mal einen 100-Euro-Schein. Der erzählt dir sehr viel. Oder ein 500-Euro-Schein, der erzählt dir noch viel mehr. Du lachst, aber es ist so. Ich bestimme, wo du in Urlaub hinfährst. Ich bestimme, was du anziehst. Ich bestimme, welches Auto du fährst. Ich bestimme, ob deine Kinder zu essen haben oder nicht. Ich bestimme über deinen sozialen Status. Ich bestimme, ob du dir eine neue Stereoanlage kaufst oder nicht. Heb ihn mal an dein Ohr und du wirst merken, was dir das Geld alles erzählt. Und dann wirst du verstehen, dass es sich zu deinem Herrn aufspielt, zu deinem Meister aufspielt. Und dass es sehr schwer fällt, es einfach so wegzugeben. Gott möchte dir auch finanziell dein Haus bauen. Gott möchte dir finanziell dein Haus bauen. Gott wird dich niemals finanziell zugrunde richten. Gott wird immer treu sein. Immer. Er hat es versprochen. Und deswegen brauchst du nicht, um das Geld zu kämpfen. Du brauchst nicht in diesen mörderischen Wettkampf um Finanzen einzutreten, bei dem du selbst, deine Familie und dein Verhältnis zu Gott am Ende auf der Strecke bleibst. Deswegen sagt Jesus, der betrügerische Reichtum. Freunde, ich habe das in Österreich erlebt vor 2 Wochen. Da saßen 2 Christen an meinem Tisch, die für eine so merkwürdige Firma gearbeitet haben, für ein Schneeball-Multilevel-Marketing-System. Der eine hatte fast Schaum vor dem Mund, als er mir erzählte, das Reich Gottes braucht Geld und mit Geld und Macht werden wir das Reich Gottes bauen. Ich war richtig erschrocken, als ich das gehört habe. Er war so überzeugt davon, dass es ausschließlich und nur am Geld liegt. Und ich war zutiefst erschrocken, wie diese beiden jungen Männer total verblendet waren. Und sie dachten noch, es ist Gottes Werk, das sie treiben. Das Reich Gottes braucht kein Geld. Gott benutzt Geld, aber Gott braucht das Geld nicht. Gott hat tausend Wege, an Geld ranzukommen. Es fällt uns so schwer, auch als Christen, an alles das zu glauben. Aber deswegen hat Jesus gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat dieses Weltsystem überwunden, hab keine Angst mehr. Wir kommen zum Ende. Auch um deine körperlichen Bedürfnisse. Vielleicht fragst du dich ja, wann predigt er endlich von Heilung? Leute, das ist Heilung. Das ist Heilung. Was nützt es dir, gesund zu sein, und wenn die Dinge alle schief in deinem Kopf? Das nützt dir gar nichts. Auch deine körperlichen Bedürfnisse. Du brauchst nicht anfangen, vor Gott ein guter Mensch zu werden und dann vielleicht darauf hoffen, aber dann wird Gott mich heilen. Gott wird dich jetzt und hier heilen. Was Gott will, ist, dass du ein zerbrochenes Herz hast. Ein zerschlagenes Herz, einen zerbrochenen Geist wird Gott nicht verachten. Jemand, der erkennt, dass er vor Gott nichts gilt, dass er nichts bieten kann und der trotzdem voller Vertrauen zu Gott kommt, den wird Gott nicht zurückweisen. Deswegen musst du nicht besser werden heute Abend, um geheilt zu werden. Oh, ich warte noch einen Monat, dann habe ich es geschafft. Ne? Du darfst so wie du bist, in deiner Schwachheit kommen. Deswegen sagt Gott, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich um Hilfe, ich werde dich retten und du sollst mich preisen. Als Israel am Roten Meer stand, hinter sich die Ägypter und vor sich das Meer, waren sie an einem Punkt, an den Gott dich auch immer wieder bringt. Gott liebt es, uns in die Klemme zu bringen, wo nichts mehr vorwärts und rückwärts geht. Und dann sagt Gott sein Wort, der Herr wird für dich streiten und du wirst stille sein. Und wir können oft nur dann stille sein, wenn Gott uns in den Schraubstock bringt, wo wir uns nicht mehr rühren können. Das weiß Gott. Und deswegen bringt er uns oft in diese Situation. Aber da sagt dir Gott, ich werde für dich streiten. Und du bist im Schraubstock, damit du endlich mal lernst, still zu sein. Amen. Der Gott, der dich zur Ruhe bringt. Marco, könnt ihr schon mal nach vorne kommen? Wir wollen einfach ein bisschen nochmal Gott anbeten und dann werden wir Gott bitten, den Kranken zu dienen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte dich bitten, einfach deine Augen zu schließen und erlaub dem Geist Gottes, an deinem Herzen zu dienen. Heilige Geist, ich möchte dich einladen heute Abend, dass du uns jetzt dienst mit Heilung und Wiederherstellung. Bete, dass du dich jetzt durch die Reihen bewegst. Vater, in unseren Händen, auch als Leidenschaft, ist keine Kraft zu heilen, keine Macht, irgendetwas zu tun. Aber wir wissen, dass alle Macht und Herrlichkeit dir gegeben ist, Jesus. Und wir beten, dass du durch deinen Geist, den du uns ein für alle Mal gegeben hast, jetzt wirkst. Bet, dass du auf jede Krankheit hier im Raum kommst, jede Bedrückung, jede schlechte und falsche geistliche Macht. Ihr habt jetzt zu gehen in Jesu Namen. Heute Abend wird Gott dich zur Ruhe bringen und das Toben und den Sturm in deiner Seele stillen. Heute Abend wird Gott dir deinen Selbstwert zurückgeben wollen. Und Gott sagt, hör auf, mein Kind, zu kämpfen. Hör auf, um meine Gunst zu ringen und zu kämpfen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Darum sitzt du hier. Hör auf, herumzuirren. Hör auf, von einem Ende der Erde zum anderen zu laufen und zu suchen, was du nie finden wirst. Hör auf, Menschen nachzulaufen und von ihnen Annahme, Liebe und Anerkennung zu bekommen. Komm zu mir, zur Quelle des Lebens. Heilige Geist, ich bete, dass du die Macht der Lüge zerbrichst im Raum, die Macht des Misstrauens zerbrichst, du Festungen der Lüge zerbrichst, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Du Macht der Selbstablehnung, in Jesu Namen gebete ich dir jetzt zu gehen aus diesen Menschen. Heilige Geist, komm der väterlichen Liebe und Annahme. Du bist gewollt und du bist willkommen an deines Vaters Tisch. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Wohlgefallen. Du bist das geliebte Kind Gottes. Und Gott hat an dir Wohlgefallen. Komm, Heiliger Geist, diene unseren Herzen. Bring uns in eine Position der Ruhe. Still unseren Hunger nach Annahme. Lass uns hören, wie wertvoll wir sind. Öffne unsere tauben Ohren, unsere verstockten Herzen und unsere blinden Augen tun auf, Vater. Wir wollen dich sehen, wie du bist. Berühre uns mit dem Feuer deiner Liebe. Berühre unsere Hände, Vater, dass wir sie zurückziehen können von den eigenen Werken, die wir dir geben möchten, die wir tun, um Akzeptanz und Annahme zu finden. Bring uns in deine ewige Sabbatruhe. Die Bibel sagt, es ist eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden. Der Herr ist dein Hirte. Er wird vor dir hergehen. Und er wird dich auf grüne Auen führen. Felder der Fruchtbarkeit. Er wird dich zum frischen Wasser führen. Er wird den Durst deiner Seele stillen. All dein Verlangen, all deine Sehnsucht. Und ob wir schon wandern im finsteren Tal, fürchten wir kein Unglück. Der Herr ist bei uns. In seiner Kraft und Stärke schützt er uns. Und das dunkle Tal ist kein Ort, in dem du für immer lagern wirst. Es ist ein Ort, durch den du hindurchgehst, an seiner Seite. Und du wirst stärker als je zuvor aus diesem Tal hervorgehen. Und danach wird er dein Haupt salben im Angesicht aller deiner Feinde. Im Angesicht aller deiner Feinde und Widersacher wird er dir einen Tisch decken und dir voll einschenken. Und du wirst bleiben im Hause des Herrn immer da. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe dich fest ergriffen, mein Kind, von den Enden der Erde an meiner Hand. Und niemand und nichts, nicht einmal du selber, kann dich aus meiner Hand reißen. Ich, der Herr, habe das gute Werk in dir angefangen und ich werde es vollenden. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Komm, Heiliger Geist, diene. Komm mit Heilung. Vater, wir halten dir unsere Krankheiten hin. Und ich bitte dich, dass du einfach das, was dich krank macht, jetzt vor Gott hinhältst, da wo du sitzt. Ohne Druck. So wie du bist, ist es okay. Und wir beten, dass du jetzt Dienst hast. Wir brauchen dich. In deiner Liebe setzt deine heilende Kraft auf alles frei, Vater. Auf Gliedmaßen, auf Organe, auf Nervenbahnen. Was zerstört und kaputt ist, Vater, mit deinem schöpfenden Wort erneuer ist. Was nicht in unseren Körper hineingehört, stoßt du in deiner Kraft hinaus an heute Abend. Berühr Augen, berühr Ohren, Atemwege, berühr unsere Haut, Vater. Furcht vor Krebs, geh in Jesu Namen. Verlass diesen Raum. Komm mit deiner heilenden Kraft, Vater. Vater, wir sind müde, wir können aus uns nichts tun. Aber wir lehnen uns in dich zurück. Wir lehnen uns an deine starken Schultern. Wir vertrauen dir. Vater, wir geben dir in diesem Moment auch unsere geistliche Gesundheit. Du siehst den Schmerz unserer Seele, Vater, unsere Zerrissenheit, unsere furchtbaren Mängel, die in uns klaffen, Vater. Liebe, die wir nie empfangen haben. Bestätigung, die wir nie empfangen haben. Vater, wir wollen zuallererst unseren Eltern vergeben, die an uns gefehlt haben. Wir wollen sie heute Abend freisetzen von ihrer Schuld, Vater. Wir wollen erkennen, dass sie es vielleicht selber nie anders empfangen haben, Herr. Und mit unserer Vergebung wollen wir diese Kette, diesen Fluch zerbrechen, Vater. Wir setzen sie frei, Vater, von ihrer Schuld. Und wir wissen und im Glauben nehmen wir an, Vater, dass du diese Dinge ausfüllst. Du bist unser Vater, du bist Mutter. Herr, und ich bete, dass du heute Abend kommst und deine Liebe ausfüllst. Du siehst die klaffenden Löcher in den Herzen, Vater. Und du bist das einzige Teil, das diese Löcher ausfüllen kann, Vater. Und ich bete, dass du hineinkommst heute Abend, Herr. Und diese gähnende Leere ausfüllst, Vater. Diesen Schrei nach Liebe, nach Annahme, nach Anerkennung. Komm, Vater, komm in jedes Herz. Füll du, hör nicht auf, Vater. Hör in der Nacht nicht auf, Vater. Hören diese Woche nicht auf. Beginn dein Werk der Wiederherstellung, Vater. Emotionale Heilung. Fang es. Nimm das Misstrauen aus unserem Herz, Vater. Zerbrich die Mauern aus Beton, die wir um uns aufgerichtet haben, Herr. Überwinde das Misstrauen, das wir sogar gegen dich haben, wo wir Angst haben, auch von dir enttäuscht zu werden, Vater. Und ich danke dir, dass deine Liebe stärker ist als unser Misstrauen, deine Geduld größer ist als unser Widerstand, Herr. Du wirst nie zu spät kommen. Und du wirst dein Ziel erreichen, Vater. Und du wirst umgestaltet werden in sein Bild der Herrlichkeit, in das Ebenbild seines Sohnes. Wir lieben dich, Jesus. Lass dir dienen, wir wollen einfach ruhig bleiben, möchten Gott anbeten, wir wollen noch einmal das Lied Würdig, würdig singen. Und ich möchte dich ermutigen. Gott hat uns gedient und wird uns dienen, aber lass uns jetzt ihm dienen. Sing ihm deine Liebe, deine Zärtlichkeit, deine Zuneigung. Leg es alles hinein, dieses Lied an ihn. Er ist würdig, würdig.
Würdig, würdig ist bist für uns stark.
Du bist würdig, Herr. Ja, würdig,
würdig. Würdig, würdig ist das Land, das für uns stand. Würdig, würdig. Würdig ist das Land, das für uns stand.
Himmel und Herrlichkeit und Macht
gebühren dir. Himmel und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht gebühren dir, immer und ewig. Amen. Ehre und Herrlichkeit und Macht gebühren dir, Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht, gebühren dir, für immer und ewig. Amen. Würdig, 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 würdig ist das Land, das für uns stand. Herrlichkeit und Macht gebühren dir, gebühren dir. Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht gebühren dir, gebühren dir. Immer und ewig. Gebühren dir, Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht, Ehre und Herrlichkeit und Macht, gebühren dir, gebühren dir, immer und ewig.
Wir erheben dich heute Abend, deinen Namen. Dir gehört alle Ehre. Alle Macht ist dein. Lobpreis, Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vater, wir danken dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, Jesus, dass wir für dich die Perle von unermesslichem Wert sind, für die du den Himmel verlassen hast, Mensch geworden bist, die Herrlichkeit des Himmels hinter dir gelassen hast, ohne auch nur einmal zurückzuschauen, um uns zu kaufen, jeden einzelnen von uns. Wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, diese Liebe zu verstehen, Vater. Herr, ich bete, dass du heute Abend anfängst, unsere Herzen zu verändern. Vater, ich bete, dass du uns segnest, dass wir verstehen, wie sehr du dich nach unserer eigenen Liebe sehnst. Nach Worten der zärtlichen Zuwendung, der Zuneigung. Hilf uns, Vater, wir sind so hilflos darin. Überwinde unser Herz. Vater, wir beten jetzt auch für die vor uns liegende Woche. Entlass uns bitte mit deinem Segen von diesem Platz hier. Hör nicht auf, an uns zu arbeiten, Heiliger Geist. Ich bete, dass du heute Nacht weiter an uns arbeitest, im Schlaf, in Träumen. Salbe unser Körper, Herr, dass alle Krankheit gehen muss. Vater, dass wir Zeugnisse deiner Herrlichkeit hören werden. Hör nicht auf, an unserer Seele zu arbeiten, Vater. bis sie wieder völlig hergestellt ist, bis sie den Abbild deiner Herrlichkeit ist. Danke, dass du es tun wirst. Vater, segne uns als Gemeinde, auf dem Weg mit dir weiterzugehen. Wir wollen, dass du herrlich wirst hier. Wir wollen hoffnungslos verliebt sein in dich. Wir wollen dir als Liebe nachfolgen, Vater, und nicht aus einer frommen Agenda. Wir wollen dich im Herz erkennen, Vater, und nicht im Kopf. Wir wollen hoffnungslos verliebt sein in dich. Hilf uns dabei. Vater, wir strecken unsere Hände aus zu dir. Ergreif uns. Nur du kannst es tun. Vater, so segnen wir auch die Stadt in dieser Woche, Herr, in der wir leben, die Region Karlsruhe, dass deine Güte und deine Liebe über diese Stadt wacht zu ihrem Besten, Herr. Wir segnen den Bürgermeister, die Obrigkeiten, Herr. Offenbar dich ihn, Vater. Überschwemme diese Stadt mit einer Flut deiner Liebe und Herrlichkeit. Brich dir Bahn, Geist Gottes, Herr, dass Tausende und Abertausende die Möglichkeit haben, dich kennenzulernen. Wir segnen dich, Karlsruhe, im Namen Jesu. Wir segnen deine Straßen und Plätze, deine Höhen und Tiefen, deinen Eingang und deinen Ausgang in Jesu Namen. Vater, segne uns an den Orten, in unseren Familien, an unseren Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen, in unseren Firmen und Geschäften, Herr, dass wir die Ehre machen können. Tröste uns, stärke uns, Vater, und lass uns Lichter sein in dieser Zeit. Bring uns zusammen mit Menschen, Vater, die keine Hoffnung mehr haben. Bring uns zusammen mit Menschen, die voller Kraft und Selbstbewusstsein sind, Herr, und erschütter sie in einer Sekunde, sie dich, den König, sehen. Befehlen dir unsere Familien, unsere Kinder an in dieser Woche, Vater. Wache du über sie zu ihrem Besten. Segne unsere Kinder, Vater, dass sie dich aus eigenen Stücken kennenlernen werden, zu dir begegnen, dass du ihnen begegnest als der König ihres Herzens, Vater. Und wir danken dir, dass du treu bist über sie. In Jesu Namen beten wir. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Amen.